Was für ein Vergleich ist das, den wir eben gesungen haben? Die Gott lieben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Denke zurück, Jahr 79, schon lang her. Wir waren mit dem schwäbischen Posaunendienst unterwegs in Indien. Die indischen CVJM wollten Posaunenblasen lernen und wollten inspiriert werden. Und als wir unten im Süden waren, dieses Halbkontinents in Trivandrum, da haben uns die Freunde gesagt, also wenn ihr schon hier seid, dann müsst ihr unbedingt morgen früh zum Sonnenaufgang an das Kap Comorin, also wirklich an der Südspitze, wo zwei Ozeane zusammenkommen, ein Hindu-Heiligtum. Die Menschen werfen sich ins Wasser der beiden Ozeane, wenn die Sonne aufgeht. Er muss also dort sein zum Sonnenaufgang. Ein Offizier der Heilsarmee von Trivandrum war bereit, uns 12 Leute in seinen Land Rover zu quetschen. Und als wir dann unterwegs waren auf den langen Straßen nach Süden, wurde es immer heller. Wir hatten schon Angst, wir kommen zu spät zum berühmten Sonnenaufgang. Aber als wir dann dort waren, unter Hunderten von Pilgern, die dort baden wollten, war es zwar hell am Firmament, aber die Sonne war nicht aufgetaucht. Wir warteten darauf, ein Freund von uns, Hauptverantwortlicher damals noch von Zeiss Ikon, wollte das filmen. Er hat immer gesagt, wann kommt sie denn endlich? Gut, schwäbisch, nicht? Und als dann endlich der glutrote Ball der Sonne über den Wassern aufstieg, da habe ich gedacht, wie schön, dichterisch vollkommen, sagt die Bibel. Gott hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht und sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und läuft ihren Weg und nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Unser schwäbischer Freund hat es ein bisschen deftiger gesagt, wir können ja alles, wir Schwaben, bloß nicht richtig Hochdeutsch. Der hat gesagt, jetzt kommt sie wie Zau. Wie viel schöner ist das, wenn die Bibel sagt, wie ein Bräutigam aus der Kammer, Sonnenaufgang. Sind überhaupt immer wieder Vergleiche in der Bibel da? Die Sonne kündet den neuen Tag, schon wenn die Strahlen übers Firmament kommen, bevor die Sonne aufgegangen ist. Sie vertreibt die Nebel. Sie wärmt die Erde, heißt es im Buch Tobias, dass der Mensch aufstehe und Gott danke für den neuen Tag. Und im Buch der Sprüche heißt es, die aufgehende Sonne ist eine Zierde am Himmel des Herrn, wie die Schönheit einer jungen und klugen Frau eine Zierde ist. Schön. Unser Herr Jesus hat es vielleicht noch kürzer, prägnanter gesagt. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. In seiner großen Güte lässt Gott die Sonne aufgehen, hält nicht Gericht und verbirgt sein Licht den Bösen. Und noch schöner, Matthäus 13, am Schluss der Gleichnisse. Wenn der Herr seine Auserwählten sammeln wird, und hoffentlich werden wir einmal dazugehören dürfen, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Also immer wieder dieses Bild vom Sonnenaufgang, der Bibel oft erwähnt, aber vielleicht am allerschönsten in diesem kriegerischen Lied der Deborah und Barak, die Prophetin Deborah, die den Barak bestimmt hat zum Kampf gegen die Feinde Israels, der zuerst gezögert hat, nur wenn du mitgehst, Deborah, dann mach ich's. Da ist es am Schluss dieses Liedes, es ist ja eins der ältesten Kriegslieder, Heroenlieder, Heldenlieder, das wir überhaupt aus dem Altertum haben. Die Historiker staunen immer wieder über dieses Lied, was Richter 5 aufgezeichnet ist, dass in der Bibel so etwas Phänomenales steht. Am Schluss heißt es, so müssen umkommen, so wie der Sisera, der Feldhauptmann der Aramäer, so müssen umkommen deine Feinde. Aber da wird noch kein Punkt gemacht. Unser Gott ist nicht ein Kaputtmacher. Und deshalb hat die Deborah weitergemacht. Aber die dich lieb haben, Gott, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht, in ihrer Pracht. Sind ähnliche Worte, die sonst auch in der Bibel zu finden sind. David hat einmal gesagt, wer gerecht herrscht unter den Menschen, der ist wie die aufgehende Sonne, die die Erde erwärmt. Oder denken Sie an das herrliche Prophetenwort am Schluss des Malachi-Buches, euch aber, die ihr seinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Kommt auch das Bild von der Sonne. Ein Psalm, dem Frommen muss immer wieder aufgehen, das Licht in der Finsternis. Und das von dem Gott lieben, die Gott lieben, ist ja aufgenommen von der Apostel Paulus. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Also oft ist dieses Bild gebraucht, aber selten einmal so prägnant, so eindrücklich formuliert, wie es die Deborah in ihrem Lied gemacht hat. Die dich, Gott, lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Was ist jetzt ohne Bild gemeint? Das soll unsere erste Frage sein. Ohne diesen Vergleich, ganz konkret, was ist denn damit gemeint, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht? Es wird unter uns immer wieder zitiert, das Wort des Gottesleugners Nietzsche, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Schrecklich dumm von diesem Pfarrersohn Nietzsche, der hat nicht viel mitbekommen. Als ob unser Erlöser am Kreuz gegrinst hätte. Was heißt denn erlöster aussehen? Was ist gemeint mit dem, wie die Sonne aufgeht mit ihrer Macht? Ich denke an den Ludwig Hofacker, ich durfte ja eine kleine Biografie schreiben, Restbestände liegen noch auf. Dieser Erweckungsprediger unseres schwäbischen Landes, der kaum 30 Jahre alt wurde und doch bis heute wirkt, 1830 gestorben. Und bis heute, der 70. Auflage, werden seine Predigten verbreitet. Dieses Werkzeug Gottes ist in seiner letzten schweren Krankheit, waren ihm Finger amputiert, die Wassersucht ist höher gestiegen, dass er ein halbes Jahr lang nicht mehr ins Bett liegen konnte. Er musste auf dem Sofa sitzen und nach Luft schnappen. Und da hat ihm sein Freund Wilhelm Roos einen Vers vorgelesen, in dem es geschrieben war, dass uns in der Welt Gottes die strahlenden Gassen Gottes, von Gottes Stadt uns erwarten. Und da hat Hofacker unwirsch gesagt, das ist nichts für mich. Ich habe mit all dem, was ich in meinem Leben versäumt habe, was ich falsch gemacht habe, tausendmal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Sehen Sie, man kann Erweckungsprediger sein, gesegnetes Werkzeug Gottes, und dann werden einem bewusst die Versäumnisse, dass ich eigentlich vor Gott nicht bestehen kann. Und da dieser Freund Wilhelm Roos etwas, ja, so wie wir manchmal auch bei Kranken besuchen, die Tür hinter uns zumachen. Der Frage, haben wir das richtige Wort gefunden? Habe ich wirklich Trost geben können oder habe ich genau das Falsche gesagt? So ging dieser Wilhelm Roos weg und hat eine Woche später kaum mehr gewagt, den sterbenden Ludwig Hofacker zu besuchen. Und er traf ihn an, abgezehrt, mit aufgeschwemmtem, aufgedunsenem Leib. Aber das Gesicht fast heiter, fröhlich, gelassen. Und da hat Wilhelm Roos gefragt, wie ist denn gekommen, dieser Stimmungsumschwung? Da hat Hofacker gesagt, ich habe mir klar gemacht, dass ich mich erbärmlich ernst nehme noch mit meinem Kleinglauben vor Gott. Ich kann nicht selig werden, Gott kann mich nicht gebrauchen. Es kreist immer um mich. Und jetzt habe ich mich einfach entschlossen, es gelten zu lassen, dass der Heiland schon so lange seine Arme zu mir ausstreckt. Und jetzt will ich es gelten lassen, dass er mich haben will. Da ist wahr geworden, da. Die ihn lieb haben, werden sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht, über einem Körper, der dahin siechte, über einem Menschen, der sich bewusst war, was er in seinem Leben auch Fehler gemacht hat. Ich will es gelten lassen, dass der Heiland die Hände nach mir ausstreckt und dass das mir gilt. Ich muss immer wieder an unsere Großmutter denken, da habe ich es erlebt, wie ein Mensch lebt, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Sie war jung, Witwe geworden, von ihren 9 Kindern weg ist der Mann gestorben. Sie hat damals auch nach der Weltwirtschaftskrise kaum eine Rente bekommen. Aber sie hatte 42 Enkel und wir durften alle in Ferien zur Großmutter kommen. Und man musste in den Ferien nicht zu einer bestimmten Zeit aufstehen, sondern man durfte aufstehen, und wenn es 10:30 morgens war und die Frühaufsteher waren schon 5 aufgestanden, und immer stand von der Großmutter zubereitet das Frühstück bereit, speziell mit einer Lieblingsmarmelade. Sie wusste, bei den Enkeln, der liebt schwarze Johannisbeermarmelade und der hat Quittengesellz gerne. Und also, so haben wir die Liebe der Großmutter konstatiert. Sie war bald schwerhörig geworden. Bei ihr habe ich gelernt, wie man mit schwerhörigen Menschen umgehen kann. Aber wenn Sie, die oft alt und gebrechlich und erschöpft war von dem Tageslauf, dann von den Gemeinschaftsstunden oder Gottesdiensten kam mit einem strahlenden Gesicht, da habe ich immer gesagt, Großmama, warum gehst du denn überhaupt in die Stunde? Du kriegst doch gar nichts mehr mit deinem Gehör. Da konnte sie sagen, Gemeinschaft der Heiligen. Wir wussten, was das Geheimnis ihres Lebens war, wenn wir als junge Enkel in ihrem Zimmer schlafen durften. Sie hat sich den Wecker morgens 4 gestellt gehabt. Sie hat immer gesagt, wenn man täglich 4 Kapitel in der Bibel liest, kommt man in einem Jahr durch die Bibel durch. Aber wenn sie dann gebetet hat, so halblaut, dass wir als Enkel mitbekamen, das war wie ein Gespräch zwischen Bräutigam und Braut, die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Als dann 1945 das kleine Dorf auf der Schwäbischen Alb nach langen Kämpfen und Beschießungen eingenommen wurde von Amerikanern. Wir alle hatten uns im Keller verkrochen, 3 Nächte lang während des schweren Artilleriebeschusses. Die Großmutter war oben geblieben, ohne Angst. Und sie war auch die Erste, die dann die Amerikaner, die zur Tür reinkamen, zur Haustür aufgestoßen mit dem Karabiner. Und die Großmutter war ihr entgegengekommen mit einer Kanne dampfenden Malzkaffee. Und dem Augenblick war sie bloß die Mem. Wir mussten wieder in den Keller runter. Aber für die Amerikaner war sie Mem. Die ganze Liebe. Als die Großmutter gestorben war, hat der Sparkassenbeamte von Bad Urach gesagt, so ein Konto habe ich nie erlebt. Das war dauernd überzogen, weil sie es so verschenken konnte. Das Geheimnis war dieses Gespräch mit ihrem Gott und Herrn, die ihn lieb haben, sollen sein, müssen sein, wie die Sonne aufgeht mit ihrer Pracht. Der Arbeiterdichter Fritz Wolke, der ein Gottesleugner war im Ruhrgebiet, wie man ihn gefragt hat, ich habe es mal erlebt bei einer Terstegen-Suh-Konferenz in Essen, dass Wilhelm Busch ihn fragte, Bruder Wolke, sagen Sie doch, wie Sie zum Glauben gekommen sind, war es eine Predigt, war es ein Traktat? Nein, hat er gesagt. Ich war schwerkrank im Hüssenstift, im großen Krankenhaus in Essen. Und da kam am Morgen die Schwester Bertha Fuhrmann herein, hat nichts gesagt. Bloß wie sie schon die Kissen aufgeschüttelt hat und einfach da war, habe ich gemerkt, dass ein Mensch, der ist anders als ich, der hat etwas, was ich nicht habe. Wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht, das hat ihn sein Leben verändert. Und Sie alle wissen von Corrie ten Boom vermutlich, wie sie im Konzentrationslager Ravensbrück war und erlebt hat, wie eine sadistische SS-Bewacherin ihre Schwester zu Tod gequält hat. Und plötzlich bei einer Versammlung in der Nachkriegszeit sieht sie dieses Gesicht, das kenne ich doch. Das war diese Schergin, die sich trotzdem wieder hineingewagt hat, ein Vortrag von Corrie ten Boom, und hat sie gesagt, in mir wollte der Hass und die Härte aufsteigen. Dann habe ich mich festgehalten, an dem die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist. Und ich konnte selbst dieser Frau anders begegnen, als sie es eigentlich verdient hat. Also, bloß ein paar Beispiele von Menschen, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. So wichtig, dass es solche Menschen gibt. Zu Jochen Klepper, dem Schriftsteller und Dichter großer Kirchenlieder, kam damals der Generalsuperintendent Otto Dibelius mit der Bitte, Klepper möchte doch für die damalige bekennende Kirche Lieder schaffen. Und als Dibelius gegangen war, hat Klepper in sein Tagebuch geschrieben, solche Männer werden mich nie lehren, Lieder zu schreiben. Er hat die Härte gespürt, selbst im Kampf der bekennenden Kirche, dass da wenig Strahlen war. So wichtig auch, wenn wir Menschen gewinnen wollen für Jesus. Ich schaffe das auch so selten, dass Gott einigen von uns das gibt, die ihn lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Frage, wie kann man es denn erreichen? Wie kann man es fertigbringen? Was muss man tun, dass man solch ein hilfreicher, wohltuender, überzeugender Mensch wird? Wie kann es zum Liebhaben Gottes kommen? Unser theologischer Lehrer Helmut Thielicke hat uns einmal, die wir uns so als kluge Studenten vorkamen, gefragt, warum muss denn bei den Christen in Bibelstunden, Predigten immer wieder ein Bibeltext gelesen werden, als Grundlage genommen werden? Wenn ich Goethes Faust gelesen habe, weiß ich, was drinsteht. Ich kann es auch ein zweites Mal mir ansehen, Faust-Aufführung. Aber dann weiß ich Bescheid. Warum kommen die Christen denn immer wieder? Die gleiche Bibelstelle, die sie schon längst vielleicht kennen, hoffentlich. Und da waren wir klugen Studenten sprachlos. Diese Frage hatte sich uns noch nie gestellt. Und da hat er uns gesagt, wie die Braut den Brief eines Bräutigams immer wieder liest, so müssen wir die Berichte der Bibel lesen, dass in uns die Liebe erhalten bleibt. Wir müssen, und hat uns dazu gesagt, deshalb sind so viele Erzählungen in der Bibel. 2/3 der Bibel sind Erzählungen, was Gott getan hat, wie er ist, wie er zu den Menschen steht. Damit wir, die wir in einer Welt leben, wo wir bloß mit Menschen zu tun haben, bewusst haben und dass das bewusst bleiben kann bei uns, wie Gott zu uns stehen möchte, damit die Liebe erhalten bleibt oder neu aufwächst zu Gott. Im Psalm 18, im Psalm Davids, wenn Sie es einmal aufschlagen wollen, wenn Sie die Bibel haben, bloß ein paar Verse, dass, wenn wir uns bewusst werden, was Gott an uns schon getan hat, dann kann die Liebe zu ihm aufwachsen. Psalm 18 von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete. Als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, vorzusingen, der sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme. Mein Schreien kam vor ihn. Verstehen Sie, der David hat sich bewusst gemacht, was habe ich denn mit meinem Gott erlebt? Einer der großen Vorbilder für mein Leben, Dr. Tom Zimmermann, Präsident der Gemeinschaft der Pfingstgemeinden Amerika, der große Finanzminister der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation, war so ein strahlender Christ, anders als bloßes amerikanisches Keep Smiling. Es kam von innen heraus, wie der vielbeschäftigte Mann sich einzelnen kleinen Würstchen wie mir sich zugewandt hat. Ralph, how are you? Wollte hören, wie mir es geht, was ich treibe, in einer großen, herzerwärmenden Liebe. Und ich habe ihn gefragt, Tom, wie kriegst du denn das fertig, dass du bei den vielen auch Enttäuschungen, die du erlebst, immer so gelassen, fröhlich, strahlend bleibst? Da hat er gesagt, Rolf, wenn ich am Ende bin, ausgebrannt, nehme ich einen Bogen Papier vor mich, und schreib einmal auf, was Gott alles in den letzten 4 Wochen mir Gutes getan hat, wovor er mich bewahrt hat, wie er mich durch Schwierigkeiten geführt hat. Und oft muss ich schnell einen zweiten Bogen Papier noch holen und dann wird mir es wieder wohl. was Gott an mir getan hat, so kann die Liebe zu Gott aufwachsen und zugleich wahr werden, die ihn, Gott, lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Helmut Thielicke hat den schönen Vergleich benutzt, manchen mag er vielleicht vermessen sein. Sagt, im Volkslied heißt es, das hat eine Schönheit gemacht, hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Aber Helmut Thielicke hat gesagt, im Geistlichen stimmt's erst recht. Das ist Schönheit Gottes, seine Güte, was er mir erwiesen hat, hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Aber jetzt muss ich noch einen Teil anhängen. Und wenn man sich schwer tut mit der Liebe zu Gott, das hat ja nicht bloß die kleine Frieda in Hannover umgetrieben. Ein paar von Ihnen kennen die Geschichte schon. Eine Großnichte von mir. Ihre Mutter war im Gespräch über Gott und den Glauben mit der kleinen Dreijährigen und wollte der Frieda sagen, wer Gott ist. Da hat die Frieda gesagt, den mag ich nicht. Was? Wen? Was? Gott mag ich nicht. Ich mag den Kleinen. Sie hat gemeint mit dem kleinen Jesus, also den Sohn. Frag sie, wie steht's denn bei Ihnen? Aber wenn ich mich geprüft habe, dass Jesus gesagt hat, das höchste und größte Gebot ist, du sollst Gott lieben, deinem Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Muss ihnen bekennen, da habe ich ein Leben lang schwer getan. Und zwar aus einem Grund, weil immer wieder mir bewusst wurde, der heilige Gott wird ja einmal mit seinen unbestechlichen Augen mein ganzes Leben prüfen. Das wird vor ihm da liegen. Und wenn ich einmal vor Gott stehen werde, wird das ja wie eine riesen Müllkippe sein. Wie werden dann die Augen Gottes auf mich sehen? Traurig, zornig, enttäuscht. Das war der Grund, warum ich schwer getan habe, Gott zu lieben. Wirklich zu sagen, Abba, lieber Vater. Es genügt ja nicht, dass man das wie in einer Endlosschleife sagt. Ich preise dich, ich liebe dich, werfe mich vor den Thron deiner Majestät. Abba, Abba, Abba. Wenn es von ganzem Herzen kommen soll. Ich habe gemerkt, dass Respekt für Gott, den hatte ich. Ich konnte auch große, lange Vorträge über Gott halten. Theologisch waren die sicher sauber, aber kam es über diesen Respekt vor Gott hinaus zu wirklicher Liebe? Und zwar so in der Endstufe meines Lebens immer bloß nochmal das Gebet: Lieber Vater im Himmel, gewähre mir das, was der Apostel Paulus sagt, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes lehrt uns, treibt uns zu rufen, Abba, lieber Vater. Dann ist mir das geschenkt worden, dass mir plötzlich meine bisherige theologische Auffassung über den Haufen geworfen wurde. Bis dahin hatte ich oft, könnt das auch in manchen meiner Bücher lesen, geschrieben, wenn ich vor dem heiligen Gott stehe, dann muss ich eigentlich in den Boden versinken und Gott wird traurig sein über sehr vieles, was in meinem Leben war. Aber bevor er sagen wird, ich kenne dich nicht, wird Jesus sagen, Vater, für den komme ich auf. Vater, den darfst du nicht wegschicken. Für den bin auch ich gestorben. So habe ich es dargestellt Und es war fromm gemeint. Bis mir's der Heilige Geist klargemacht hat, ist ja ganz anders. Nicht der zornige, strafende, richtende Gott und Jesus ist der liebe Heiland, der mich vor dem Vater vertritt, sondern gerade dann, wenn die ganzen Fehler meines Lebens wie eine Müllkippe, wie ein stinkender Haufe da sein werden und nichts mehr zu entschuldigen, nichts mehr gut zu machen ist, dann werden die Augen Gottes voll großer Liebe strahlen, auch über mir mit den Defiziten meines Lebens. Weil der Vater sehen wird, da ist ja meine Arbeit mit Jesus, mein Rettungswerk zum Ziel gekommen. Dazu habe ich doch Jesus in die Welt geschickt, dass so Leute wie der Rolf Schäffbuch selig werden können, mit all dem vielen Falschen ihres Lebens. Es ist eine Einheit zwischen Vater und Sohn. Nicht, dass der Sohn etwas aufkommen muss, was beim Vater fehlt mit seiner Liebe. Und jetzt plötzlich kann ich es von ganzem Herzen sagen, Abba, lieber Vater. Gott, der du seit Ewigkeiten so einen Plan für die Rettung hast und mich einschließt, so ist du nichts Verdammliches, nichts Verdammenswertes, sagt der Apostel Paulus, an denen, die zu Jesus gehören. Der Vater wird mit seinen Augen strahlen über denen, bei denen er zum Ziel gekommen ist mit seinem Retter Jesus. Es kann in unserem Leben, Ihrem Leben auch dazu kommen, die große Liebe aufbrechen kann, wenn Sie sich dessen bewusst werden, was Gott an uns und für uns getan hat. In der Bibel werden ja Beispiele gebraucht für solche Menschen, deren Angesicht gestrahlt hat. Der Josef bei der ersten Gemeinde, ein Levit aus Zypern, sie haben ihm die Zunamen gegeben, Barnabas, der Sohn des Trostes. Sein alter Name war gar nicht mehr wichtig, sondern bloß noch, was aus dem strahlt, was bei dem anders wird, was der für Impuls in die Gemeinde gibt. Oder es wird erzählt von Stephanus, ein Mensch, ein Mann voll heiligen Geistes und Weisheit. Als die Anklagen gegen ihn hereinprasselten, er redet gegen diese heilige Stätte und gegen unser Gesetz, heißt es, und sein Angesicht war wie eines Engels Angesicht. Das hat sich nicht verhärtet über den Anklagen, über den Gehässigkeiten, sondern sah auf und sah Jesus sitzen zur Rechten Gottes. Psalm 34, in einem der ganz großen Psalmen heißt es, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird strahlen vor Freude. Manchmal so Angst, dass wir alle, aber ich verstehe das, weil ich selbst durchgegangen bin, so fixiert sind auf unser bisschen Leben, das uns doch unter den Händen zerrinnt. Schauen Sie doch mal Bilder, Fotografien an vor 20 Jahren. Sie glauben ja selber nicht mehr dran, dass Sie mal so knusprig ausgesehen haben. Das war doch erst vorgestern, gell? Zerrinnendes Leben. Und dass wir uns dann jeden Tag festhalten, lieber Gott, schenk's doch nochmal, dass ich nur ein bisschen leben darf. Ich kenne das, diese Sehnsucht, dieses Bitten. Anstatt dass wir sagen, das Entscheidende kommt doch erst für uns, die wir Jesus gehören wollen. Dass unser Angesicht strahlen wird, wenn wir den Vater sehen. Wie wir es vorher gesungen haben. Wir werden strahlen, wenn wir den Vater sehen werden. Sie können sich keine Vorstellung machen, wie viel Gott für uns bereit hat, die wir jetzt in aller Armseligkeit versuchen, dankbar ihn zu lieben. Ich darf mit Ihnen beten. treuer Vater im Himmel, du erbarmender Gott, wie viel hast du schon in unserem Leben gewirkt? Wie viel hast du uns zugeteilt? Wie viele Menschen hilfreich an die Seite unseres Lebens gestellt? Wie hast du immer wieder hineingewirkt in unser Leben? Vergib, dass wir es vergessen, dass wir so auf die Seite schieben. Du hast dir so viel Mühe um uns gegeben. Bloß damit wir erkennen, du bist die Liebe, lässt mich erlösen. Du bist die Liebe und liebst auch mich, jedes Einzelne von uns. Lass uns in dieser Liebe geborgen sein, in den Tagen, die du uns gewährst hier auf dieser Erde. Und erst recht, wenn es ans Sterben geht, dass wir es gelten lassen, dass du die Hände nach uns ausgestreckt hast und uns nicht loslassen willst. Amen.